Today is the day. Und wenn ihr das Ganze morgen am Samstag hört, dann sind die Bitcoin-ETFs vielleicht sogar schon da. Was sagt Matt Levine da sonst dazu?
Naja, er sagt, dass jetzt eigentlich Krypto langweilig wird.
Wenn dir jemand die Demokratisierung einer Asset-Klasse pitcht, renn in die andere Richtung weg.
Ja.
Weil du kriegst den Dreck, du kriegst nicht die tollen Sachen. Ich würde gern dem Markus seine Prognosen für 2024 hören. Moment, lass, ich mache diesmal die Introduction. Willkommen in deinem Lieblingspodcast. Du bist besonders, weil du hier bist. Und damit begrüße ich euch alle zur aktuellen Folge von Marktgeflüster. Hallo, lieber Markus. Wie fühlst du dich, wenn ich dich so willkommen heiße?
Leicht überrumpelt. Hallo, lieber Holger. Das kann ich überhaupt nicht toppen. Aber ja, schön, mal wieder im Marktgeflüster-Podcast zu sein.
Fühlst du dich gut dabei, wenn ich das so sage?
Voll, ja. Ich werde richtig schön von dir eingelullt.
Ja, genau, habe ich mir nämlich gedacht. Ich habe nämlich gerade eben vorhin auf Threads, das kennt man ja vielleicht, das ist quasi
Threads. Das mit Threads. Sind das die immer die Statistiken veröffentlichen aus den USA?
Fast. Was auf jeden Fall hier jemand geschrieben hat, Achtung bei Formulierungen wie willkommen in deinem Lieblingspodcast und du bist besonders, weil du hier bist. Denn wenn du das hörst, wirst du gerade von einem selbsternannten Life-Coach manipuliert und in 10 Minuten vermutlich sein viel zu teures Online-Programm kaufen. Und damit schalten wir direkt in den Werbeblock. Nein, aber das wäre vielleicht praktisch klug gewesen.
Ja, können wir machen.
Ich fand's gut, diese Begrüßung. Vielleicht sollten wir.
Ich finde das, so muss es immer anfangen, so dass Leute, die, aber so kann man niemals wachsen mit diesem Podcast. Die aktuelle Community, die weiß, was Sache ist, und Leute, die neu reinkommen, werden direkt abgeschreckt. Oder wir ziehen ein ganz bestimmtes Publikum an.
Aber das Publikum, das dann eben auch unser Coaching, das dann bald kommen wird, unser Coaching dann entsprechend auch bucht vielleicht.
Ja, man kann ja auch einfach wirklich in die Richtung gehen und den Marktgeflüster-Podcast noch ein bisschen mehr monetarisieren mit einem Coaching. Ja,
komplett, also das driftet jetzt komplett ab ins völlig verrückte Marktgeflüster.
Ja, so machen das, glaube ich, sehr viele Influencer, dass die irgendwo noch so ein Linktree haben mit irgendwie Exclusive-Content, für den man dann zahlen muss.
Genau, habe ich auch gehört, dass es solche Leute geben soll. Und weißt du was, ist auch wichtig, dass es solche Leute gibt und dass man den Menschen erklärt, dass du eben nicht wie die NPCs da draußen einfach nur ETFs kaufen sollst, weil die Regierung das möchte.
Voll, das darf in keinem Podcast mehr fehlen. Ja, easy, aber, easy. Easy, sagte ich. Ja,
easy. Verstehe ich jetzt nicht den Witz. Aber gut, so ist es. Wir müssen, würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los, weil normalerweise kriegen wir ja immer ganz viel Anschiss, dass Thomas und ich so viel Zeit verschwenden mit den Begrüßungsformeln und dann dauert es so lang und es wird ja immer schlimmer. Dementsprechend haben wir uns vorgenommen, direkt jetzt in Medias Res zu springen.
Genau, und
ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
Wir versprechen euch heute eine kurzweilige halbe Stunde Podcast.
Genau, wir ziehen das in einer halben Stunde durch und machen eigentlich nur Inflationszahlen, oder?
Genau, ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, ich riskiere jetzt, dass die Scheidung eingereicht wird hier. Ich bin besonders gespannt auf den heutigen Podcast, weil ich würde gern dem Markus seine Prognosen für 2024 hören.
Dem Markus seine Prognosen.
Ja.
Ich habe mich da echt schwer getan. Ich hatte gesehen, du hast es da reingeschrieben in das Sheet und hatte gedacht, oh shit, jetzt muss ich mir auch noch Prognosen ausdenken. Damn.
Aber du kannst doch nicht am Finanzmarkt unterwegs sein, ohne Prognosen zu haben, oder?
Ich spekuliere gar nicht.
Überhaupt gar nicht.
Zitat nee. FT. Nein, ich habe erstmal als erste Prognose geschrieben, ETF to the moon. Aber ehrlich gesagt ist das nicht das, was ich mir wünsche, sondern ich wünsche mir ehrlich gesagt endlich mal einen richtig schönen Crash herbei. Denn all meine Sparpläne sind ready für den Crash. Die werden schön ausgeführt. Meine Sparquote ist maximal hoch. Ich investiere fast nur in ETFs und jetzt müssten die eigentlich auch mal runtergehen, damit sich das lohnt. Aber ich glaube eher, dass sie to the moon gehen. Das hattet ihr ja im letzten Podcast, glaube ich, auch schon so ein bisschen erörtert. Und
das
Stichwort Wahl in den USA, Zinssenkungen etc. Und ich glaube, alle wollen auch einfach, dass es hochgeht, ne? Und dann geht es ja auch hoch.
Das Lustige ist ja, wann haben wir diesen Podcast mit den Prognosen gesendet? Das war am kam der Woche. Der kam relativ, also Und seitdem haben wir noch keinen einzigen positiven Handelstag im Markt gehabt, gell? Also seitdem wir prognostiziert haben, hier, ich weiß ja gar nicht mehr, was wir genau gesagt haben, aber seitdem wir gesagt haben, Zinssenkungen, Gelddrucker, Moon, nur negative Tage.
Ja, aber man sieht ja auch noch nichts. Ich habe das immer, ich track ja mein Portfolio immer in Portfolio Performance. Das ist ja so das Nerd-Tool, das nicht so benutzerfreundlich ist. Und da ist es immer YTD, sehe ich dann den Chart. Und am Anfang ist es immer nur so eine, gerade, also ich zeige mir meinen Chart immer nur wöchentlich an. Ich will keine täglichen Schwankungen sehen.
Das kann man das ausblenden lassen
gezielt? Ja, man kann sagen, zeig mir die Kurse wöchentlich an. Und dann ist es einfach so eine gerade Linie, die runtergeht durch den ganzen Chart durch. Und man sieht noch nicht viel. Also ja, das Jahr ist noch jung.
Dann bist du ja wirklich so, dass die perfekte Zielperson für das ELTIF 2.0 Framework, über das wir später heute noch sprechen.
Ich könnte das auf quartalsweise stellen, ja.
Ja, genau. Wenn du so jemand bist, der sagst, ich will die Schwankungen nicht sehen, will aber trotzdem voll investiert sein, dann, dann ist Private Equity das richtige Produkt für dich.
Vielleicht, ja. Das könnte sein.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende. Also okay, aber warum kommt denn der Crash jetzt?
Warum?
Ja, du musst ich Grund liefern.
Weil ich ihn mir wünsche.
Aber dann kommt er erst recht nicht.
Also, ja, deswegen ist ja auch meine Prognose ETF to the Moon.
Okay, damit dann das letztlich das Gegenteil passiert. Aber hast du dich, hast du mal, ich muss überlegen, wie ich das formuliere, hast du mal so einen richtigen Crash im Portfolio miterlebt? Also natürlich hast du Marktphasen
miterlebt. Nee, deswegen, ich bin in der Hinsicht noch jungfräulich. Das ist mein Problem. Ich möchte das gerne mal erleben.
Also hast du zu Corona nicht investiert gehabt?
Doch, da war ich investiert, aber ja gut, das war ja ganz kurz und dann ging es ja nur hoch. Ja,
war also jetzt nicht so spannend. Das waren schon dramatische 4 Wochen.
Ja.
Bis dann wieder hochgegangen ist.
Ja. Nö, hatte mich irgendwie nicht so gejuckt. Da habe ich mich eigentlich eher gefreut über die niedrigen Kurse und deswegen freue ich mich auch immer über jeden Crash.
Ich frage bloß deswegen, weil es gibt ja schon viele Leute, die sagen immer, buy and hold und im Crash musst du richtig rein investieren. Und wenn er dann kommt, dann sagen sie, ja, ich habe jetzt erstmal einen Sparplan ausgesetzt. Ich glaube, es geht noch tiefer runter.
Das ist ja also immer dieser übliche Denkfehler. Ich könnte 4% auf dem Tagesgeld kriegen oder minus X mit meinen Sparplänen. Also kurzfristig. Pausiere ich die Sparpläne und investiere aufs Tagesgeld.
Was ja jetzt year to date zumindest nicht falsch war.
Ja, year to date kann. Ja, aber im Einjahresrückblick war es falsch.
War es nicht, aber gut, es gibt ja auch, ich würde dir ja immer erwidern, es gibt ja auch Produkte, die bieten dir Tagesgeld plus noch entsprechende Alpha-Rendite. Aber dann sind wir ja bei den bösen Hedgefonds, zu denen ich später auch noch was sagen möchte. Ich habe nämlich bei Bloomberg so tolle Performance-Zahlen gefunden, die dann auf Twitter auch gleich in alle falschen Richtungen kommentiert wurden. Aber ich gebe die ganze Zeit Ausblicke. Ich will jetzt eigentlich deine Ausblicke hören.
Ja, das was müssen wir alles in diese halbe Stunde reinsqueezen, ne?
Genau, richtig.
Ja. Meine zweite Prediction ist, da ich ja nicht nur ich predikte jetzt einfach nur so, wie ich sozusagen investiere. Meine zweite Prediction ist, da ich ja auch ein bisschen in Bitcoin investiere und schon jetzt seit, ja, schon relativ lang, das auch per Sparplan jeden Monat bespare, glaube ich, es kommt ein All-Time-High. Aber ich glaube, Bitcoin wird niemals die 100.000 Euro erreichen in 2024.
Moment, niemals oder in 2024?
In 2024 zu keinem Zeitpunkt.
Okay, okay, so möchtest du sagen. Also stellst du quasi gegen meine Prognose, die ja genau die Komplementärmenge dazu vorhergesagt hat.
Ja, also Bitcoin Moon, aber nur ein bisschen.
Hat für dich Bitcoin einen ökonomischen Nutzen?
Nö. Es ist für mich reine Spekulation und mich fasziniert halt die Blockchain.
Hat ja nichts mit Bitcoin zu tun oder nicht direkt. Also das ist ja das Lustigste, dass viele Leute sagen, Bitcoin-Investoren verstehen eigentlich gar nicht, wie die Blockchain funktioniert.
Mich fasziniert, wie das Ganze funktioniert. Und als ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt hatte, hatte ich dann halt auch wirklich Lust, in Bitcoin zu investieren. Aber nö, so einen richtigen Nutzen sehe ich nicht. Und wir kommen ja gleich innerhalb der nächsten halben Stunde auch noch zu einem Thema, warum Bitcoin wahrscheinlich in Zukunft richtig langweilig wird.
Oh ja, da bin ich gespannt auf deinen Take zu diesem Artikel. Aber lass mich noch mal ganz kurz was zu Bitcoin fragen.
Jetzt warst du kurz weg. Oh.
Jetzt also, Internet in Deutschland ist echt der größte Dreck überhaupt.
Wer war noch mal diese Person, die sagte, man braucht kein WLAN an jeder Milchkanne?
Hat es jemand mal gesagt?
Es gab irgendwann mal eine Politikerin, die sagte zum Thema Breitbandausbau, also man muss ja jetzt auch wirklich nicht an jeder Milchkanne ein gutes Internet haben.
Wer könnte es gewesen sein? Ah, vielleicht das ist das unsere ehemalige CDU-Wissenschaftsministerin.
Ah, die aus dem Münsterland. Ich habe den Namen blond. Nee, der Name ist mir entfallen.
Da ich ja letztlich Wissenschaftsministerin
Anja und Ministerin Karliczek.
Genau, unterliege, wenngleich auch nicht der Dame im Bund, beziehungsweise es war ja damals die Dame im Bund, es ist ja nicht diese Person, halte ich mich da ein bisschen zurück. Und schau, es ist sau peinlich, weil früher konnte ich dir jeden Vize-Fraktionsvorsitzenden aufzählen. Heute weiß ich nicht mal, wer ist denn gerade in der Bundesregierung Wissenschaftsminister oder Ministerin?
BSW steht nicht für Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern Bettina Stark-Watzinger.
Stimmt, danke.
Ja. Ja, gut. Waren wir stehen geblieben?
Genau, ihr habt es mitbekommen vielleicht. Ich bin gerade rausgeflogen, weil Internet in Deutschland ist grundsätzlich immer scheiße. Jetzt bin ich mal mein Handy drin. Das ist zwar auch Internet in Deutschland, aber es ist deutlich stabiler. Interessanterweise. Ich wollte irgendwas zu Bitcoin sagen. Genau, ihr lehnt euch ja weit aus dem Fenster bei Finanzfluss, dass ihr den Hass der Bitcoin-Community auf euch zieht. Wenn du mal Urlaub machst, dann werden wahrscheinlich so Bitcoin-Maximalisten am Strand stehen und deine Fähre am Andocken aufhalten, oder?
Ja, das könnte sein, ja. Und dann muss ich die Fähre wieder zurücknehmen und kann, dann sind die da alle mit ihren, was fahren die denn so Bitcoin? Mit ihren Lambos.
Lambos,
die
stehen da alle mit ihren Lambos. Mit ihren Lambos,
genau. An der Fähre und hindern mich, genau.
Ja. Das war tatsächlich mal auch ein politischer Gag. Ich sag dir Klaus Ernst was?
Der fährt doch so einen alten 911er Porsche, ne?
Genau, und der war ja mal Vorsitzender von der Linkspartei und ich kann mich erinnern, weil da gab es irgendwie die Diskussion dann, warum der einen Porsche fährt. Gut, und dann hat irgendwie, glaube ich, die Junge Union bei einem Parteitag aufgerufen, nee, nicht die Junge Union, die FDPler, die jungen Liberalen waren es, man sollte doch bitte alle mit möglichst vielen Porsches jetzt vor das Versammlungsgebäude von dem Parteitag fahren. Ich weiß aber nicht, ob das dann jemand gemacht hat oder nicht. Ich finde, ein Porsche ist ein wichtiges Auto in Deutschland, weil, habe ich schon oft gesagt, wegen Klimawandel sollte man regionale Produkte kaufen.
Ja,
und ich hier als Baden-Württemberger habe da nicht viel Auswahl dann im Wesentlichen.
Ja, das ist richtig, ja.
So, also Bitcoin nie 100.000. Finde ich scheiße.
Ja, das ist meine Prognose.
Was macht denn Bitcoin prozentual von deinem Portfolio aus?
Irgendwas Einstelliges. Also, ich werde nicht... Es wird für mich nicht, selbst wenn die über 100.000 gehen, bin ich nicht reich.
Ja, aber dann, wenn du 10% hast zum Beispiel oder fast 10% und die verdreifachen sie jetzt nochmal, dann machst du ja durchaus aufs Gesamtportfolio 20% Rendite schon mal.
Das ist richtig, ja. Dann werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her überlegen, was mache ich denn jetzt, wenn es mehr wird, weil ich da einen Cap habe, also meinen Satellite-Teil, der nicht ETF, also alles, was nicht ETFs ist, darf bei mir nicht mehr als 10% einnehmen.
Das heißt, das wissen wir ja, das steht ja in deinem Arbeitsvertrag drin.
Genau. Ja.
Okay, also da finde ich nicht gut. Wie gesagt, die 100.000, die sehe ich persönlich und dann würde ich gerne auch meine Bitcoins verkaufen. Da ich aber noch welche gekauft habe, ich habe geguckt, Ende letzten Jahres habe ich noch gekauft. Das heißt, ich muss damit mit diesem ein Jahr steuerfrei noch entsprechend durchhalten.
Ja, das kriegst du ja hin, oder? Außerdem, diese Freigrenze wurde jetzt auf 1.000 Euro erhöht.
Ja, das bringt ja nichts.
Von 600? Das bringt dir nichts. Da kannst du dir kein Lambo von kaufen.
Ja, aber kein Lambo von kaufen. Echt, ist die erhöht worden? Haben sie die erhöht? Interessant.
Ja, die haben sie erhöht für private Veräußerungsgeschäfte. Beziehungsweise, ich weiß nie so richtig, ob sie jetzt erhöht worden ist oder ob die noch im Vermittlungsausschuss hängt, weil das Wachstumschancengesetz ja immer noch nicht durch ist.
Da kennst dich du besser aus als ich. Ich habe da auch, früher war ich so ein richtiger Politik-Nerd, da hätte ich das auch mitverfolgen können, aber mittlerweile ist Wachstumschancengesetz. Ist es das Ding, wo ursprünglich hieß, da macht der Lindner, dass die Aktien weniger Steuern zahlen und am Ende kann ich das Abstimmungsverhalten von Aktionären beschränken auf der Hauptversammlung.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das Zukunftsfinanzierungsgesetz oder das Wachstumschancengesetz oder noch was anderes ist. Das Wachstumschancengesetz ist das, wo eigentlich alles drinsteht, was sich dieses Jahr ändert. Und es hat sich bisher noch nicht geändert.
Die Steuerkurve haben sie angepasst, weil ich zahle weniger Steuern.
Auch
das. Also minimal, was halt jedes Jahr gemacht wird.
Stimmt, ja. Aber bei mir war das irgendwie schon im Dezember. Komischerweise.
Wir haben Dezember einen Zettel bekommen fürs Januargehalt.
Ah, okay, ja. Ja. Nee, hängt auch noch in der Schwebe. Also, wenn du den BMF-Steuerrechner suchst,
ist immer noch Bundesfinanzministerium,
ist immer noch 23 und dann steht da oben fetter Disclaimer, hey, es wurde noch nicht verabschiedet, das Wachstumschancengesetz. Anscheinend ist das da auch mit drin. Okay. Und deswegen passen wir unseren Rechner noch nicht an.
Gut, ja. Dann dritte sind wir Prognose. Bei der Politik direkt. Dann sind wir direkt bei der Politik.
Dritte Prognose ist, die Partei von BSW schmiert richtig ab und fliegt aus dem Europaparlament. Und mit BSW meine ich Bettina Stark-Watzinger, also die FDP. Mhm.
Aber das ist doch fast unmöglich, oder?
Genau, deswegen, man muss ja auch.
Ich wollte gerade sagen, Moment, gibt ja keine 3%-Hürde mehr.
Es gibt gar keine Hürde. Und vielleicht auch noch aus drei Landtagen, wobei ich gar nicht weiß, in welchen von denen die überhaupt noch drin ist. Das ist meine politische Prognose.
Und meinst du, die Landtagswahlen in Deutschland haben einen Effekt auf den Markt?
Nee.
Meinst du, die Europawahl hat einen Effekt auf den Markt?
Meinst du?
Nee, meine Frage, hat die Europawahl einen Effekt auf den Markt?
Wann hätte sie denn einen Effekt auf den Markt? Sie hätte dann einen Effekt auf den Markt, wenn jemand eine richtig krasse Mehrheit hat, der irgendwas Krasses vorhat, oder? Und ich weiß nicht, ob das passiert.
Ja, ich wüsste jetzt auch spontan.
Also was Krasses vorhat im Sinne von lass Freihandel abschaffen oder was auch immer, ne?
Ja, vor allem das wichtigste Amt auf europäischer Ebene wird ja gar nicht neu besetzt. Diese Straftäterin in Frankfurt darf noch ein bisschen weitermachen. Die hat ja 8 Jahre insgesamt.
Das wird nicht neu besetzt und die, ich meine, selbst wenn es irgendwelche komischen Mehrheiten im Europaparlament gibt, dann heißt das noch lange nicht, dass irgendeine komische Person auch Kommissionspräsident oder Präsidentin wird.
Hast du da eine Prognose, wer wird Kommissionspräsidentin? Weil letztes Mal wusste ja jeder, dass es Frau von der Leyen wird. Die stand ja auf jedem Wahlzettel.
Stimmt, ja, die stand ja zur Wahl. Nee, gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung.
Was hältst du von der Kanzlerin? Also
das glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Dafür ist sie zu umstritten. aus Deutschland gäbe es ja dann noch Katharina Barley, die ja immer sehr gepusht wird. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die nur in Deutschland Spitzenkandidatin ist oder auch auf europäischer Ebene.
Die hat irgendwas. Ist die nicht Vizepräsidentin
vom Europaparlament, genau. Nee, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch keine deutsche Person, sondern irgendwie eine Franzosin.
Das glaube ich nicht.
Also das glaubst du nicht?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Franzosen sowohl die EZB haben als auch die Kommission.
Stimmt.
Stimmt. Glaube ich nicht. Ich meine, es sollte eigentlich in heutiger Zeit scheißegal sein, sondern vielleicht eher auf andere Dinge ankommen. Aber es ist Regionalproporz. Als ehemaliger Bayer weiß ich einfach, wie wichtig sowas ist.
Ja, aber sehr beliebt sind sonst auch immer die kleinen Länder, irgendwie Niederlande oder so. Wobei Mark Rutte will ja schon NATO-Generalsekretär werden.
Da hatte ich auch irgendwas im Kopf, aber es fällt mir nicht mehr ein. Ja. Darf der Ding aber nicht die Notenbank übernehmen, oder? Der Stoltenberg.
Das weiß ich nicht. Der wollte doch
Der wollte eigentlich Notenbankchef werden. Und dann kam aber der Ukraine-Krieg und dann durfte er nicht Notenbankchef werden, sondern musste nochmal verlängern.
Genau, aber die Verlängerung endet jetzt. Genau, und deswegen wird jetzt Mark Rutte NATO-Generalsekretär. Dann könnte ja Stoltenberg jetzt tun, worauf er Lust hat.
Ja, oder die Flinten-Oschi wird das am Ende noch.
Chefin der
NATO.
Norwegischen,
also nein, norwegischen Notenbank. Nee, ist noch besser. Das finde ich noch besser. Genau. Die wird Chefin der norwegischen Notenbank. Das finde ich gut.
Ja, ja. Okay. Soweit die Prognosen.
Ja. Ja, hören wir mal auf damit und machen mit den spannenden Dingen im Leben weiter, die wirklich Markteffekte
haben. Genau. Wir haben ja immer noch eine halbe Stunde Zeit.
Richtig, richtig, richtig.
Also wir beginnen jetzt mit der halben Stunde. Das vorher war ja eine Vorgeplänkel. Willst du das Thema Bitcoin-Spot-ETF einmal einführen?
Ja, also wir haben das ja, glaube ich, schon vielleicht im letzten Podcast angemerkt und immer wieder mal gehabt. Es gibt ja in den USA, also generell ist das Problem, wenn ihr institutionellerer Anleger seid, könnt ihr nicht so ohne weiteres Bitcoin kaufen. Da spielt halt auch so Fragen wie Custody, und du kannst ja halt nicht einfach einen Coinbase-Account aufmachen und da dann deine Coins lagern. Oder die Coins werden ja nicht da gelagert, aber lassen wir mal das. Deswegen wurde immer schon diskutiert, wäre es nicht eine gute Idee, einen ETF zu machen. Dann kaufe ich einfach ein Wertpapier, das hat eine Wertpapier-Kennnummer, oder im Amerikanischen dann halt irgendwie eine ISIN oder sonst was. Dann können es auch Institutionelle besser handeln. Und ursprünglich war ein ETF ja auch dafür gedacht, dass es ein Produkt sei, mit dem möglichst viel hin und her getradet werden kann. Und jetzt ist das Problem, in den USA ist die SEC, die Börsenaufsicht, die wird regiert von einem netten Menschen, der hieß heißt Gary Gensler. Der sollte eigentlich erst der große Jesus sein. He was the chosen one. Haben alle gedacht, wenn der kommt, der hat sich so über Krypto, gibt's einer meiner Vorlesungen zeige ich immer Videos von Gary Gensler zu seinen Vorlesungen über Krypto. War ja vorher irgendwie Professor in, komme ich jetzt gerade nicht drauf, da wo auch die Eltern von der Caroline Professor, oder der Vater, glaube ich, von der Caroline Professor war. Naja, jedenfalls hat die SEC wohl eine Regel. ETFs sollten eigentlich nur auf Produkte erlaubt sein, deren Preisbildung in den USA stattfindet. Und das tut halt Bitcoin nicht, wissen wir ja alle. Aber Bitcoin Futures tun das. Deswegen gibt es schon ETF auf Bitcoin Futures. Das ist aber aufgrund der Terminstrukturkurve scheiße für Anleger. Jetzt die Frage, wann kommt endlich das Spot-ETF? Da habt ihr letztes Jahr dann Grayscale gegen die SEC eine Klage gewonnen, und dann war irgendwie klar, die Argumente der SEC, das zu verweigern, die fallen langsam weg. Und mehr wird jetzt erwartet, dass für dieses Jahr das Ganze kommt. Und jetzt gab es da weitere Bewegungen, entsprechenden Filings, da gehen wir jetzt vielleicht nicht so sehr ins Detail. Aber long story short, today is the day. Und wenn ihr das Ganze morgen am Samstag hört, dann sind die Bitcoin-ETFs vielleicht sogar schon da. Zumindest wenn man manchen Experten wie Bloomberg's Eric, ich kann seinen Namen nicht merken, ich vergesse es immer, Balchanus, glaube ich, glauben darf, steht die Genehmigung für einige der großen Emittentinnen direkt bevor. Genehmigung heute am Freitag, Handel vielleicht sogar schon am Montag.
Aber erstmal nur in den USA oder überall?
In den USA, aber
ja. In Kanada. Also man kann den in Deutschland über Lang und Schwarz oder sowas handeln? Nee, ne?
Ziemlich sicher nein, weil US-ETFs kannst du ja nicht so, darfst du eigentlich in Deutschland nicht handeln, weil die Produktinformationsscheißdings da fehlen. Wenngleich es manche Broker gibt, die dich US-ETFs handeln lassen, obwohl ich jetzt unterstellt, dass geht eigentlich, ist mit MiFID nicht konform, aber who cares. Es gibt ja in anderen Ländern sogar schon ETFs. In Kanada, glaube ich, gibt es einen Spot-ETF. In Deutschland gibt es ja die ganzen ETCs, was quasi fast das Gleiche ist, aber Emittentenrisiko vielleicht noch mit dabei, selbst wenn die besichert sind. Also ein bisschen was anderes. Aber hier in Deutschland wirst du den erstmal nicht handeln können.
Ja, also große News, und es bleibt alles so, wie es ist.
Es bleibt wahrscheinlich alles so, wie es ist. Wobei, lass mich noch einen Satz sagen, muss ich mich selbst korrigieren. Du kannst den als Privater nicht handeln, aber die Produkte, als Privater brauchst du den ja eh nicht. Kannst du die normalen Coins kaufen. Als Institutioneller hast du natürlich kein Problem, einen US-ETF zu kaufen.
Ja, außer du bist als Privater ein bisschen konservativ unterwegs und möchtest nur die Produkte kaufen, die du kennst. Und da hattest du einen richtig schönen Artikel von Matt Levine bei Bloomberg verlinkt. Der liest sich so ein bisschen so wie, das bedeutet jetzt Punkt für den Markt und kein Punkt für die Kryptoszene. Der sagte, als damals 2021 FTX die 32 Milliarden Bewertungen anstrebte, war deren Ziel, den kompletten Markt zu tokenisieren, also den traditionellen Markt, die Aktien und so weiter, zu tokenisieren und damit sozusagen das neue Goldman Sachs zu werden, was ja jetzt passiert
ist. Genau, wollte gerade sagen, ist doch gut ausgegangen für dich.
Nee, was jetzt passiert, ist ja genau das Gegenteil, dass dieser, wie kann man das sagen, neuer Markt ist ein Begriff, der schon besetzt ist, dass dieser Markt jetzt sozusagen in traditionelle Produkte überführt wird oder diese Produkte jetzt in den traditionellen Markt überführt
werden. Weil es jetzt die ETFs gibt, statt die Coins.
Genau. Es gibt jetzt keine tokenisierte Apple-Aktie auf der Blockchain, sondern Bitcoin kommt jetzt in ein traditionelles Produkt rein.
Bevor du da weitermachst, ich finde es mega interessant. Ich will auch alles dazu gleich hören. Ich will bloß anmerken, so ganz stimmt's nicht, oder? Also FTX wollte das neue Goldman Sachs werden. Das haben sie doch eigentlich geschafft. Sie sind jetzt eine Institution, die jeder auf der Welt hasst.
Ja, das stimmt. Ja. Also, das ist richtig. Aber nur, dass sie halt auch nicht mehr existieren. Ne? Das ist der Unterschied.
Da weiß ich gar nicht, ob legally die Entity nicht, vielleicht sogar ein Restart noch, aber egal.
Vielleicht gibt es sie in der Form, in der es lange noch Wirecard gab.
Was sagt Matt Levine da sonst dazu?
Naja, er sagt, dass es, dass jetzt eigentlich Krypto langweilig wird. Er zitiert einen Artikel von 2018, wo er gesagt hatte, dass Bitcoin-Investoren eigentlich schon immer Lust hatten, sich nicht mit diesen Sachen wie Blockchain und so zu beschäftigen, sondern einfach das alte System, das sie kennen, weiter nutzen wollen und eben die alten Produkte, die sie kennen, handeln wollen. Und dann kann man ja damit auch auf Bitcoin spekulieren. Aber Blockchain, damit muss man sich jetzt nicht unbedingt beschäftigen.
Also Bitcoin ist ja tatsächlich einfach nur eine simple Anwendung des von einer Blockchain.
Ja,
von einer
aber ganz also was ich jetzt damit meine, ist dieses ganze, ich muss mir eine Wallet eröffnen, ich brauche irgendwie eine sichere Hardware-Wallet oder was auch immer.
Also muss ich alles weiter. Das ist alles bei Bison liegen. Und wenn was schief geht, dann gehe ich zum Ledger. Ritchie. Wirklich, hast du einen Ledger?
Ich habe einen Ledger, ja. Ja, ich habe immer 10% bei BSDEX. Also auch bei Ritchie oder teilweise bei Ritchie und 90% auf dem Ledger, weil ich immer denke, ja, wenn ich ein bisschen rebalancen will, dann habe ich noch ein bisschen was dort, aber
Aber hast du keine Angst, dass der Ledger verloren geht oder dass du irgendwas falsch gemacht hast beim Setup oder?
Kann passieren, aber es ist ja jetzt auch nicht so viel drin. Also
ich weiß ja nicht, was dein Gesamtvermögen ist.
Also. Anteilsmäßig nicht so viel drin.
Das ist richtig, aber
ich finde das so cooler. Die Frage ist, ob man das jemals nochmal irgendwie zu erträglichen Kosten irgendwo hin transferieren kann. Das ist eher meine Sorge, weil die Netzwerkgebühren, wenn man googelt Mempool, dann findet man eine Website, wo man sieht, wie verstopft sozusagen gerade die Pipeline ist und entsprechend hängen davon ja dann auch die Transaktionskosten ab beim Bitcoin. Ist voll.
Ist voll. jeder, der sich auskennt mit der Blockchain, denkt sich jetzt, the fuck. Ist voll. Also ist voll, geht gar nichts mehr im Moment.
Das ist relativ voll. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, 500 Blöcke sind noch in der Warteschlange. Das heißt, es gibt einfach eine irre lange Warteschlange für Transaktionen, weil ja immer nur eine bestimmte Anzahl an Transaktionen durch kann. Es wird ja immer nur alle 10 Minuten ein Block gemined. Und ich weiß noch, als der Krypto-Hype, wann war das, 2021 war, da war diese Warteschlange nie so lang. Da waren immer schon so die nächsten abzählbaren Blöcke gefüllt. Und wenn man jetzt irgendwie eine durchschnittliche Transaktionsgebühr bezahlt hat, dann hat es mal maximal 1-2 Tage gedauert, bis die Transaktion dann durchging. Aber ja, das ist eher meine Sorge, dass ich die vom Ledger nicht mehr wegkriege und dann auch nicht mehr handeln kann.
Das wäre natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn Bitcoin jetzt auf über 100k geht und du immer noch mal verkaufen kannst.
Ja. Ja, das würde dann dafür sprechen, sie auf einer Börse zu lassen, ja.
Ja, wobei dann halt Ritchie mit meinen Coins irgendwann abhaut. Ja. Ich habe ja gestern mit ihm gesprochen und habe ihn darauf angesprochen, hey, wir erwähnen dich die ganze Zeit im Podcast als Test, dass du den eh nicht hörst. Und er so, ah, stimmt, aber ich werde ihn jetzt bald mal anhören. Deswegen dachte ich, ich bringe heute ganz oft Richie hier,
rein. Ja, ein anderes Risiko, das ich sehe, ist, also sagen wir mal, also wir sagen ja immer, in einem ETF sind die Aktien als Sondervermögen getrennt vom Fondsvermögen verwahrt und wenn der Fonds in Pleite geht, das ist klar. Das wird ja bei diesem ETF auch so sein. Bei Aktien könnte ich mir vorstellen, wenn jetzt jemand irgendwie die Aktie veruntreut, also sagen wir mal, jemand klaut das Wertpapier, dann könnte man wahrscheinlich relativ easy das wieder rückabwickeln, weil das alles elektronisch ist und irgendwie gucken, wo es hingegangen ist. Und dann kann man so eine Aktie eigentlich gar nicht klauen. Es ist eigentlich kein Thema. Das wäre ja bei Kryptowährungen schon eher möglich. Es muss sich da nur jemand irgendwie reinhacken oder jemand verwahrt den Private Key nicht richtig und dann ist das Ganze weg. Und dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen und man kann eventuell auch gar nicht nachverfolgen, wo es hingegangen ist.
Du könntest schon die Blockchain forken, das rückgängig machen, oder?
Ja.
Ich glaube, das war mit Ethereum mal passiert, wenn ich mich nicht
täusche. Aber das wäre doch dann ein richtiger Treppenwitz der Geschichte.
Das wäre richtig geil,
wenn BlackRock seine Coins traditionelle Markt. Genau. Ja, genau. Wenn BlackRock hat Bitcoins verbaselt, weil sie ihr System nicht gesichert hat und die Blockchain muss dafür geforkt werden. Also das wäre dann wirklich ein Gewinn des traditionellen Marktes, wenn das passiert.
Das war ja wirklich, Gary Gensler, also der SEC-Vorsitzende, hat es ja so mal gesagt, er findet Krypto irgendwie deswegen gefährlich, weil es kann nicht sein, dass die Regierung, der Staat oder staatliche Institutionen dann jedes Mal einspringen müssen, wenn Krypto 30% fällt, um die ganzen Banken zu retten. was aus vielerlei Gründen ja sehr witzig ist, wenn man über diese Geschichte nachdenkt und sich überlegt, wann die Notenbank einspringt, um den scheiß Aktienmarkt zu retten die ganze Zeit.
Ja, stimmt. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte alles gesagt zu dem Artikel. Ich fand es einfach. Es ist irgendwie so ein bisschen ironisch, dass jetzt sozusagen Bitcoin in dieses traditionelle System überführt wird und wahrscheinlich dann sehr viele darauf aufspringen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, sondern das eben einfach als Spekulationsobjekt sehen. Und ich glaube auch, und das unterstreicht auch nochmal so ein bisschen meine Prognose, dass er nicht auf 100.000 geht, es wird einfach langweilig. Ich glaube nicht, dass der noch so gehypt sein wird, wie er das früher war, wenn da so viele drauf aufspringen.
Das ist halt die Frage. Ich meine, was den ja durchaus volatil macht, ist es, dass es halt so diese riesen Whale-Wallets gibt. Also irgendwelche Leute, die unfassbar viele Coins haben. Und wenn die einfach so random, was die ja teilweise auch mit Absicht machen, einfach mal random das ganze Orderbuch durchverkaufen mit einer einzigen Market-Sell-Order. Ich weiß gar nicht, ob das so abgefangen werden kann von Institutionellen dann. Solange eben noch dieses, ich sag mal, Ungleichgewicht besteht. Ich meine, wenn irgendwann BlackRock dann, wir wissen ja, BlackRock, den gehört ja die ganze Welt. Wenn den irgendwann Bitcoin auch noch gehört, dann mag es vielleicht anders sein.
Ja, aber BlackRock handelt ja nicht aktiv mit, oder kann damit ja nicht aktiv handeln.
Ich wollte einfach mal ein paar Urban Legends hier einfließen lassen.
Ja, aber man kann dann wahrscheinlich noch viel mehr Unsicherheit erzeugen als Whale. Wenn du sagst, ich mach mal eine große Order, um den Markt ein bisschen nach unten zu bewegen und dann da ganz, ganz viele Privatinvestoren in so einen Bitcoin-ETF investiert sind und sich überhaupt nicht damit beschäftigen und einfach nur gedacht haben, ach, ich mach da mal mit, weil das ja dieses Jahr wieder Halving und so. Und dann geht das einfach runter und dann gehen die alle raus und dann werden die ganzen Stop-Loss-Orders ausgeführt und so weiter. Dann kann ich mir vorstellen, dass man damit richtig Panik erzeugen kann.
Das ist doch gut, weil dann kann man günstiger nachkaufen.
Stimmt, das ist der Crash, den ich eigentlich will.
Den du eigentlich möchtest. Wobei, mir reicht es ja, wenn das Ding auf 100.000 geht, dann verkaufe ich meine Coins und dann wissen wir eh alle, was passiert. Dann geht es auf 500.000 und ich stehe wieder da wie der größte Depp. Kennst du diesen netten Chart? Den müssen wir, glaube ich, mal in den Kommentaren unten einblenden von Newton.
Nee.
Da gibt es wirklich so einen geilen Chart. Wir verlinken euch den. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Da siehst du so einen Aktienkurs von, ich weiß gar nicht, von der South India Shipping Company oder so. Mhm. Dann geht er irgendwie hoch und dann steht irgendwie da, Newton buys some stocks. Dann geht er weiter hoch, Newton sells happily. Und dann geht er noch weiter hoch und dann steht er, Newton's friends all got rich. Und dann am Top, Newton re-enters the stock. basiert ja. wohl auf irgendeiner semi-wahren Geschichte, aber es ist, ist ein Klassiker.
Ja, ja. Ja, das ist das. Ich finde es auch immer wieder, wenn Leute sagen, hier, du hättest nur damals eine Amazon-Aktie kaufen müssen, dann wärst du reich. Ja,
richtig,
easy, aber wahrscheinlich hätte man die schon mit 100% Gewinn damals dann auch wieder verkauft und gesagt, oh, ich habe ein bisschen was verdient. Und also sehr, sehr unwahrscheinlich, selbst wenn man schon sehr früh da rein investiert hätte, dass man das auch wirklich bis heute durchgehalten hätte.
Genau, das ist das, wie du sagst, weil es sind ja wirklich diese Klassiker-Posts, hättest du damals in Apple investiert, dann. Wobei ich heute einen geilen Post gelesen habe, hättest du, die Jahreszahlen stimmen jetzt nicht ganz, ich habe mir die nicht gemerkt. Mhm. Da stand irgendwie, hättest du im Jahr 1983 10.000 Dollar in Apple investiert, hättest du im Jahr 2006 noch 8.000 Dollar gehabt. Also, auch mal eine längere Zeit hättest du durchhalten müssen. Dementsprechend an alle Oatly-Aktionäre da draußen, es besteht Hoffnung.
Ja, bloß nicht raus. Apropos raus, ich habe kaum mehr Aktien. Ich bin jetzt fast nur noch in ETFs, Krypto und Pershing Square investiert. Portfolio
Check. Okay, dann lass uns das als nächstes Thema direkt nehmen, weil das hatte ich auch ganz oben aufgeschrieben. Nochmal, ich riskiere hier die Scheidung, indem ich das frage. Können wir uns mal dem Markus sein Depot anschauen?
Ja, ich muss, wo finde ich denn dem Markus sein Depot? Willst du da jetzt reingucken?
Ja,
es gibt ein Video, wo ich das zeige. Das ist eigentlich
das
Gleiche, nur dass ich fast keine Aktien mehr habe. Die einzigen, die ich noch übrig habe. Aber ich sage ja auch immer, dass ich bei Aktien eigentlich eher so ein bisschen aus Spaß an der Freude rein investiere, weil ich es auch irgendwie schön finde, so die eine oder andere Kapitalmaßnahme mitzumachen und das alles so ein bisschen zu lernen. Ja, ich habe immer noch Vonovia und ich hatte mal überlegt, ob ich nochmal nachlege, aber nein, die bleibt so, wie sie ist.
Was ist dein durchschnittlicher Einstiegskurs bei Vonovia gewesen? Traust du dich, den zu sagen?
Ich muss gucken, ob ich den irgendwo finde.
Als guter Finanzinfluencer würdest du jetzt sagen 16,50. Das ist so ziemlich das Low gewesen im Zyklus.
Ich tippe kann hier auf leider den durchschnittlichen, also ich habe in Portfolio Performance sieht man den, aber in diesem App-basierten Ding, das ich hier habe.
Hast du die App von Portfolio Performance?
Nee, da gibt's keine App.
Doch, da gibt's eine. Da gibt's eine in der Beta. Da gibt's irgendeinen Typen, doch, und auf der, ich weiß nicht, wie weit ich das sagen darf, weil es ist ja quasi, ich weiß nicht, ob es offizielle Beta von dem Ding schon ist, aber auf der Webpage von Portfolio Performance im Forum gibt es irgendeinen Typen, der hat irgendwie eine iOS-Ding programmiert. Ja. Aber also ich brauche ja immer noch eine vernünftige Software und Portfolio Performance war es bisher für mich nicht, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit am Rechner zu sitzen.
Aber okay. Wird Zeit, dass mal wieder ein neues Tool in die Richtung auf den Markt kommt.
Das wäre natürlich, das fehlt auch, finde ich, auch am Markt noch sowas. Das fehlt einfach noch.
Ja, und da muss man auf jeden Fall den durchschnittlichen Kaufkurs sehen. Ich glaube, ich bin irgendwie 50% down bei
Vonovia.
Okay. Ja, ich weiß es. Achso, warte mal, in Trade Republic müsste ich das doch sehen können.
Ne? Hast du nur alle deine Stonks auf Trade Republic?
Die Stonks habe ich auf Trade Republic
und find
die
habe ich bei der ING. Unmöglich.
Weil das Ernste ist bei
Finde ich unmöglich. Finde ich krass, dass du sowas machst. Jetzt kommen wir zu unserem Werbeeinblock.
Nein. Ach so. Hier steht Buy-in 29,48.
Das wäre.
Das kann nicht sein.
Nice.
Ja, dann ist es ja ganz okay.
Da bist du aber keine 50% down. Also.
Nee, bin ich nicht mehr.
Nett. When coaching.
Ja, ganz okay.
Dann hast du gerade gesagt, also dann, du hast nur noch ganz wenig Einzelaktien. Welche hast du denn noch? Also Vonovia hast du gesagt, Pershing hast du gesagt. Pershing ist ja auch sonderlich gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, aber jetzt wieder ein bisschen runter. Ich war 15% im Plus, jetzt nur noch 10.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, warum. Also Bill Ackman hat ja relativ erfolgreich Harvard geschortet. Und jetzt shortet er, glaube ich, als nächstes das MIT. Aber vielleicht war seine Frau long, dementsprechend.
Seine Frau?
Ach so, okay. Vielleicht ist nicht jeder so ein absoluter Vollnerd. Bill Ackman hat sich die letzte, also ich verstehe, der macht ja im Moment kein Portfolio-Management. Der hat, da gab es so eine Debatte um Plagiatsvorwürfe gegen die Chefin von Harvard. was ja auch mit deren Aussagen zum Nahostkonflikt, glaube ich, zu tun hatte. Und Ekman hat sich da auf Twitter sehr engagiert, dass die rausfliegt.
Stimmt, und das habe ich gesehen.
Ja. Nachdem die jetzt draußen ist, konzentriert er sich auf die Chefin vom MIT als nächstes. Und jetzt kam aber irgendwie raus, dass seine eigene Frau, gegen die gibt es, die ist auch Professorin, und gegen die gibt es jetzt Plagiatsvorwürfe. Also
okay.
Ich weiß nicht, ob der im Moment viel Zeit hat, sich ums Portfolio zu kümmern, sagen wir es mal so.
Ja, verstehe. Ja, bei Twitter habe ich auch mal so ein bisschen das Gefühl, dass er sich eher um Politik, mit Politik beschäftigt
als mit Was ist Twitter? Kenne ich nicht. Was ist das?
Ich habe den neuen Namen vergessen. X.
X, ja, das kenne ich.
Ja, der Name war mir entfallen.
Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin jeden Tag auf X. Jeden Tag. Ich bin gespannt, ob Walter Bloomberg irgendwann auf Threads geht. Und jetzt dann da Coachings verkauft.
Ja, das wäre toll. Dann kann man sich nämlich bei Twitter oder wie auch immer das heißt, abmelden.
Gibt eine Sache, die stört mich massiv bei Twitter, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde weggehen, wenn Walter Bloomberg da weg wäre. Weil, also was mich massiv stört an Twitter, ist das App-Logo. Ich finde, das passt, das Blaue hat perfekt gepasst. Ich hatte unten im iPhone nur vier blaue Apps und da ist jetzt eine so schwarze App dabei, die nicht mal richtig schwarz ist, sondern auch so Risse drin hat. Es sieht einfach scheiße aus. Mein gesamtes Layout vom iPhone ist zerstört. Ich weiß nicht,
was ich machen soll. Achso, du hast ein iPhone, ja. Sonst hätte ich gesagt, bei Android kannst du die Designs auch irgendwie so ein bisschen auf deine Standard-Designfarbe umstellen. Dann hast du gar keine App-Farben mehr.
Das ist richtig, aber ich bin ja Content-Kreator und das iPhone-Ding ist halt irgendwie auf Instagram besser abgestimmt, die iPhone-Kamera. Also die Stories, die ich eh nicht mehr mache, aber die schauen halt viel besser aus im
Scheiß. Ja, wenn ich mit meinem Pixel Stories schicke, was ist das vorletzte? 7, ne?
Kann sein, ja.
Oder 8, ich weiß es nicht mehr. Dann kann unser Social Media Manager Jule Diemer nicht erfüllen.
I see. Aber mit Pershing wirst du happy noch.
Da bin ich sehr happy mit. Und das ist auch die einzige Position, die ich ich habe keine Lust mehr, irgendwelche neuen Aktien zu kaufen, weil ich einfach keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Und es ist eh immer völlig random und läuft auch nicht sonderlich gut. Deswegen ein paar habe ich noch drin. Pershing Square behalte ich, den bespare ich auch weiter mit einem Sparplan, aber die anderen werden peu à peu abgestoßen und dann gibt's da nichts Neues mehr.
Pershing ist ja auch eigentlich, ist ja eigentlich keine Einzelaktie.
Nee, eben. Das ist eigentlich ein ETF.
Ein hochkonzentrierter
ETF. Oder ein LTIF.
Nee, ein LTIF. Ich würde sagen, ein hochkonzentrierter ETF, oder?
Ja.
Weil so viele Stonks hat er jetzt nicht drin.
Ich glaube, 9 oder so.
Ja,
waren das, als sowas ich das letzte Mal geguckt hatte.
Ist bekannt dafür, dass er so hochkonzentrierte Portfolien laufen lässt. Okay.
Ja. Und außerdem bin ich ein großer Fan von Alphabet und dann habe ich gedacht, die sind da ja auch drin.
Seit diesem Jahr, glaube ich, oder? Ich glaube, Alphabet ist relativ neu dabei.
Ja.
Vielleicht bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt gerade schon bei Hedgefonds sind, können wir mal ganz kurz über Hedgefonds Returns lesen oder sprechen. Das wollte ich ja auch ganz kurz ergänzen, weil ich hatte einen Bloomberg-Artikel gelesen gestern. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da gegangen ist. Es ging um einen speziellen Fonds, aber ich weiß auch nicht mehr, um welchen. Auf jeden Fall ist da eine Tabelle am Ende erschienen. Eine Tabelle von den Renditen oder Performances mancher Hedgefonds im Jahr 2023. Und sie haben es sogar richtig gemacht, nicht so wie die deutsche Presse. In der deutschen Presse lese ich manchmal, Citadel hat 30% gemacht. Und dann frage ich mich immer, ja, welcher Fonds denn? Also Citadel hat ja mehrere Fonds.
Ja.
Und die haben das schön aufgegliedert. Und ich habe es deswegen an mehreren Stellen gesehen. Auf Twitter haben das manche Leute gepostet und gesagt, hier, Hedgefonds, die sind ja mega scheiße. Auf LinkedIn hat es jemand gepostet, hat auch gesagt, hier, das sind die Hedgefonds, da zahlst du ganz viel Gebühren und die Renditen sind unter denen vom Markt. Also hier Millennium zum Beispiel von Easy Engländer, die einen sehr, sehr langen Track-Record haben, den nehme ich dir zum Spaß einfach mal raus, haben 10% letztes Jahr gemacht. Der S&P hat ein paar Prozente mehr gemacht. Und jetzt sagen die Leute, hey, bist du blöd, wenn du in Millennium investierst? Und was könnte man dem erwidern, lieber Markus? Du hast ja bist ja Hedgefonds-Investor, als Bill Ackman-Investor.
Ja, die haben es einfach falsch gemacht. Die haben einfach den falschen Fondsmanager.
Vielleicht das, aber Millennium hat ja quasi ganz, ganz viele verschiedene.
Ja.
Das Problem ist bei diesen Betrachtungen, dass wenn du sagst, hey, die sind dumm, die haben letztes Jahr den Markt nicht outperformt, dann glaube ich, haben die Leute, die das schreiben, haben entweder nicht verstanden, was die Strategie ist oder wollen es nicht verstehen, weil sie selber irgendeinen Scheiß verkaufen. Also der Punkt ist halt, haben 23 den Markt nicht outperformt. Schauen wir uns nochmal die Rendite 22 an.
Ja. Oder ja, und vor allem ist die Rendite, glaube ich, bei Hedgefonds ist ja auch die Volatilität wichtiger als bei, sagen wir mal, ETFs oder so, weil es ja darum auch geht, eine möglichst glatte Kurve zu haben, oder?
Genau. Und Millennium hat es aber tatsächlich geschafft. Also Millennium hat seit Begründung des Fonds im Jahr 1986, glaube ich, ist ihr Flagship-Fonds im Millennium International, haben ungefähr nach Kosten 14% Rendite gemacht, PA. Und damit den Markt klar outperformt, bei einer Vola von fucking 4. Ja. Also ich glaube, in der Finanzkrise, das war eines der schlechtesten Jahre für Millennium, wenn ich mich nicht täusche, haben sie 3% verloren. Ja. Also das ist klar bei diesem Produkt, dass die in einem Jahr, wo der Markt 20-30% macht, dann werden die den Markt nicht outperformen. Aber wenn der Markt minus 20% macht, dann werden die halt im Zweifelsfall trotzdem mit plus 10% abschließen.
Ja.
Das hat
so ein bisschen so diese Qualität von den, es gibt ja unheimlich viele Schlagzeilen oder gab unheimlich viele Schlagzeilen im Sinne von, ist der MSCI World gefährlich, weil er jetzt mal Verluste gemacht hat? Und wo ich mir immer denke, der Crash ist immer noch nicht tief genug. Ich glaube, Vola ist schon, wenn man in der Ansparphase ist, was Gutes.
Gut, ja.
Und Hedgefonds eignen sich dann eigentlich eher so, wenn man auf Vermögenserhalt oder so schielt und dann auch die Rendite gar nicht mehr so relevant ist, sondern man eigentlich nur will, dass der dass das Rendite-Reihenfolgerisiko nicht so doll reinschlägt, oder?
Ja, da könnt ihr auf jeden Fall nützlich sein, aber ich würde auch sagen, teilweise auch, also wenn du gerade erst anfängst und nicht viel Zeit hast, dich mit dem Markt zu beschäftigen, dann ETF-Sparplan, klar. Wenn du den ganzen Tag nichts anderes machst und das mega geil findest, dann kann man auch als jüngerer Mensch über sowas nachdenken, aber in die guten Sachen kommt man eh nicht rein. Aber der Punkt ist, welches Argument ich immer noch anführen würde, ist Volatilität. Volatilität induziert halt Fehler. Es gibt halt ganz viele Leute, die sagen, buy and hold, und ich freue mich auf die Krise, deswegen habe ich es vorhin extra gefragt. Aber wenn die Krise dann kommt, dann, also mein Lieblingsinfluencer hat seinen Sparplan jetzt mal ausgesetzt, mache ich das jetzt vielleicht auch, vielleicht gehe ich sogar short noch. Also dieses, man weiß vorher nie, wie man dann wirklich reagiert. Ja, also sowas kannst du halt durch solche Produkte teilweise oder ganz ausschalten. Wenngleich trotzdem klar, für die meisten Leute machen die ETFs einfach mehr Sinn, auch weil sie halt zugänglich sind.
Ja. Und ich muss sagen, also ich tue ja jetzt immer so, als würde ich mir den Crash so sehr herbeisehen. Mein rationales Ich weiß das, sagt das auch, aber mein irrationales Ich freut sich wahnsinnig, wenn es hochgeht und wird dadurch unglaublich motiviert. Also es ist schon nicht schlecht, wenn die Kurse hochgehen.
Ja, da fühlt man sich einfach besser.
Ja.
Und man fühlt sich reicher. Das ist man ja auch auf dem Papier, auch wenn es vielleicht das echte Leben. Deswegen hat ja Bill Dudley, glaube ich, der ehemalige Vorsitzende von der Fed New York, damals gesagt, die Fed braucht eigentlich einen fallenden Aktienmarkt. Also vor 1,5 Jahren war das, wo er es gesagt hat. Weil dann fühlen sich die Leute ärmer, konsumieren weniger und das dämpft dann Inflation.
Ja.
What the finance?
Wir wollten noch über den... Wir haben ja jetzt noch eine halbe Stunde, glaube ich,
Zeit. Ja, eine halbe Stunde haben wir jetzt noch.
Kommen wir jetzt erst zum Thema, für das wir eine halbe Stunde haben.
Wir wollen ja auch nur eine halbe Stunde heute machen, das muss man auch ganz
klar sagen. Eben, aber genau, das war jetzt, wie gesagt, immer noch Vorgeplänkel. Und dann kommen wir doch jetzt zu den, du sagtest eben, an den guten Shit kommen die privaten Investoren. An das gute Zeug, wollte ich natürlich sagen, kommen die Privatinvestoren nicht dran. Aber vielleicht künftig doch, zumindest wenn man manchen Lobbyisten glaubt. Stichwort
Lobbyist.
Demokratisierung.
Ach so, ich dachte Stichwort Lobbyist, weil ich wollte gerade sagen, ich bin Lobbyist.
Ich bin Lobbyist, ja. Nein, wir sind doch alle Lobbyisten. Zumindest wurden wir mal von Olaf Scholz in diese Schublade gesteckt, als er in einem Interview auf einem YouTube-Kanal sagte, die Leute, die mit Aktien spekulieren und gegen die Finanztransaktionssteuer sind, die sind doch alles Lobbyisten.
Hat er das so gesagt?
Sinngemäß. Auf jeden Fall entstand dann daraus so dieses Meme bei uns in den Streams, dass wir alle Lobbyisten sind.
Das ist sehr lustig.
Also die,
Ich habe gerade über diesen Satz noch nachgedacht, sorry, aber jetzt lassen wir mal den armen Herrn Scholz sein.
Ja. Und ich glaube, die Grundhaltung in dem Satz war, Privatinvestoren investieren nicht in Aktien. Genau, aber künftig können ja Privatinvestoren dann nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in, sagen wir mal, illiquidere Anlageklassen, können sie heute schon auch, aber die Hürden wurden noch ein bisschen gesenkt, willst du das mal erklären?
Ganz tolle Idee. Ganz tolle Idee. Nein, also vielleicht, ich weiß es nicht mehr, ich habe ja auch schon oft über sowas gesprochen, vielleicht hat man auch im Podcast schon mal darüber gesprochen, aber was jetzt kommt, oder wir sind ja jetzt schon in 2024, das ist sogenannte ELTIF 2.0 Framework. ELTIF steht dabei für, ich hoffe, ich habe es mal richtig gemerkt, European Long-Term Investment Fund, oder?
Mhm, ich meine auch.
Wird zumindest Sinn machen. So. Und die Idee ist quasi, man darf als Privatperson aus regulatorischen Gründen in bestimmte Produkte nicht investieren. Dazu zählen zum Beispiel richtige Hedgefonds, Single Strategy Hedgefonds in Deutschland. Dachfonds sind an Retail übrigens witzigerweise sogar erlaubt. Und dazu zählen auch viele Private Equity Fonds oder im Wesentlichen zählen dazu Private Equity Fonds. Punkt. So. Und jetzt gibt's aber ein Problem. Das Problem ist, erfinde ich jetzt meine Interpretation der Sache. Man braucht Geld. Nämlich würde man gern vielleicht so Brücken renovieren, da würde man gern Windkraftanlagen bauen und so Sachen. Das kostet alles Geld. Und es wäre doch viel cooler, wenn man das Geld von Oma Müller sozusagen dazu aktivieren könnte.
Nur darf jetzt man nicht umverteilen.
Ja. Genau. Nur darf die Sparkassenberaterin der Oma Müller ja nicht so ein Zeug verkaufen. Und jetzt kommt ELTIF 2.0. Jetzt geht's nämlich. Und da haben sich mehr, also ELTIF ist erstmal eine bestimmte Fondsstruktur. Und da war es bisher so, dass ihr die zum Beispiel nur an Privatanleger verkaufen durftet oder vertreiben durftet, wenn die Bank sichergestellt hat, dass diese Privatanleger, wenn sie weniger als 500.000 Euro an liquidem Vermögen haben, nicht mehr als 10% daran investieren. Gleichzeitig musst du
mindestens 10.000.
Genau, mindestens 10.000 investieren.
Also 100.000, damit du da überhaupt reinkommst.
Genau, und das ist halt blöd, weil da muss die Bank erstmal, die Bank muss ja sicherstellen, dass die Person das Vermögen überhaupt hat. Wenn die Person das Vermögen nicht hat, du verkaufst es trotzdem, besteht die Gefahr,
dass du kannst es auch nicht an die armen Kleinen verkaufen.
Du kannst auch nicht an die armen Kleinen verkaufen.
Ja.
Also es ist schwierig. Und jetzt kommen, glaube ich, deine Lobbyisten ins Spiel, oder?
Ja, du hattest mir einen Artikel aus der FAZ geschickt, den können wir auch, der ist leider hinter der Paywall, also wir könnten den unten auch noch verlinken, aber und ich habe mir da so ein paar Stellen markiert, wo ich dachte, da könnten wir doch mal drüber sprechen. Also zum einen haben diejenigen, die alle Interesse daran haben, dass das gelockert wird, sich darüber beklagt, dass ja seit Ende 2022, seitdem es das gibt, nur 77 ELTIFs aufgelegt worden sind, und das ist ja viel zu wenig, und deswegen ist das Produkt viel zu unflexibel. Vielleicht hat das aber auch nicht mehr interessiert. Wird natürlich argumentiert, das Positive an diesen ELTIFs ist, dass die Renditen hier teilweise viel höher sind. Ich fand das Wort teilweise ganz interessant, was du ja vorhin schon gesagt hast. Und eben, dass man ein bisschen Geld braucht. Ich finde, einen interessanten Aspekt haben diese Produkte. Man redet ja heutzutage viel über Impact Investing. Du willst mit deiner Investition etwas bewirken.
Deswegen hast du ja Vonovia gekauft.
Deswegen habe ich Vonovia gekauft, genau, damit die Mieten endlich sinken. das Problem ja ist ja beim Impact Investing in Aktien. Also es gibt ja Fonds, die dann ESG sind und so weiter. Wenn du in eine Aktie investierst, dann investierst du ja immer mit einer Gießkanne quasi nicht sehr gezielt. Das Unternehmen ist ja vielleicht sehr diversifiziert aufgestellt, hat viele Geschäftsbereiche etc. Das kann man hingegen mit Anleihen ja sehr viel gezielter machen, indem man beispielsweise einem bestimmten Projekt, das man unterstützen möchte, Geld leiht und dafür eine Rendite bekommt. Ich weiß halt nur nicht, ob das für Altersvorsorge geeignet ist. Es wird hier wunderbar argumentiert, da wird in Brücken, in Straßen, in Windparks und so weiter, kann dann künftig investiert werden. Ja, aber muss ich mit meiner Altersvorsorge zwingend etwas Gutes bewirken? Muss ich damit zwingend in irgendwelche Produkte, die teilweise mehr Rendite erzielen, investieren. Deswegen fand ich eigentlich diese Hürde, da bin ich jetzt wirklich kein FDPler in der Hinsicht, gar nicht so schlecht, dass du eben nicht, es gab ja relativ viele in der Vergangenheit, die dann irgendwie ihre ganze Altersvorsorge in Wirecard oder so investiert haben.
Da gab es auch einen, der Scholz drauf angesprochen hat. Und Scholz, ja, glaube, genau, ich, ganz, ja, verständlich, ja, das ist schon ganz schlimm. Ich meine, ist für die Person ja auch ganz schlimm, aber generell, ja, musst du auch die Frage stellen, what the fuck, du investierst ja deine ganze Altersvorsorge in ein einziges fucking Unternehmen, hast du eine an der Waffel.
Das ist dumm, aber
es ist trotzdem schlimm für die Person, natürlich.
Ich hatte den Eindruck, dass es auch ein bisschen Aufbruchstimmung in den Sparkassenfilialen gibt. Endlich wieder Produkt, das würde die Leute bringen können, damit sie in ihre Altersvorsorge da reinstecken können.
Also du bist findest scheiße, LTIF, kaufst keinen?
Nee, ich kaufe, glaube ich, keinen. Nee. Ich meine, bevor ich in LTIF investiere und die mir erzählen, dass da irgendwie Brücken, Straßen und Windparks von gebaut werden, dann wüsste ich natürlich auch gerne welche.
Aber das kannst du ja nachschauen, oftmals.
Ja gut, aber damit muss ich mich ja dann wieder beschäftigen.
Ist richtig. Und was man auch sagen muss, also das wird jetzt so gepitcht halt da, Brücken, Straßen und Windparks, aber was du halt mit den Dingern auch machen kannst, ist klassisches Private Equity, also Heuschreckeninvestment. Genau. Mhm. Ja. Auch wenn das natürlich jetzt keiner nach außen so pitcht. Ich glaube, das andere Problem ist, dass eigentlich diese Infrastrukturinvestments nicht die höhere Rendite generieren als der Markt, sondern wenn davon die Rede ist, dass private Märkte, und hier in dem Artikel schreibt es auch, irgendjemand sagt so schön, da musste ich so lachen bei dem Zitat, ob ich ihn finde, hier, 10% der Vermögenswerte sind an Börsen handelbar und damit für Privatanleger zugänglich, 90% sind es aber nicht. Ja, das ist richtig. Die Renditen sind teilweise viel höher als an den Börsen und ist ungerecht, wenn nur große Investoren an solche Projekte teilhaben können. Das hat hier ein ganz spezieller Mensch gesagt. Dieses Zitat habe ich aber bei ganz vielen anderen Leuten auch gelesen. Also nichts gegen den Herrn jetzt. Ja. Also das Problem ist ja erstens, habe er auch schon mal gesagt, wenn dir jemand die Demokratisierung einer Assetklasse pitcht, renn in die andere Richtung weg. Ja. Weil du kriegst den Dreck, du kriegst nicht die tollen Sachen, du kriegst den Dreck.
Vor allem, ich weiß auch gar nicht, ob die Demokratisierung darin liegt, bestimmte Wertpapiere auf alle oder alle Leute auf bestimmte Wertpapiere loszulassen, weil wir konnten doch auch schon immer in Indexfonds, also seit den 70er Jahren in Indexfonds investieren. Also die Demokratisierung fand ja nicht dadurch statt, dass es jetzt ETFs gibt, sondern die fand dadurch statt, dass es
Thomas
Broker gibt, auf denen du, dass es Thomas vom Finanzfluss gibt. Und dadurch, dass es eben Broker gibt, bei denen es viel einfacher ist.
Gebe ich dir recht? Ich wollte bloß noch mal, also ist lustig, dass du ETFs ansprichst, deswegen, es hat mich jetzt aus dem Konzept geschossen, aber ist trotzdem wichtig. Nein, weil es gibt Studien, dass zum Beispiel, wenn du so ein Sammelsurium an Private Equity Fonds nimmst, klassisches Leveraged Buyout zum Beispiel, jetzt nicht Venture Capital, und dann stellst du das gegen einen Small Cap ETF, dann sind die Renditen so ziemlich genau die gleichen. Also du kannst quasi das, was dir da versprochen wird, kriegst du eigentlich jetzt schon über einen ETF das Risiko.
Ja, deswegen habe ich ja auch einen Small Cap ETF in meinem Portfolio.
Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ich wollte eigentlich auch nochmal über ETFs mit dir reden, aber vielleicht schaffen wir das gleich noch.
In der nächsten halben Stunde.
In der nächsten halben Stunde, genau. Was eine Sache noch, diese Mehrrendite ist halt, das ist halt, das ist ein Märchen. Du kannst schon zeigen, dass on average Private Equity zum Beispiel höhere Renditen erzielt hat als der breite Markt. Diese Renditen sind aber über die letzten Jahre zurückgegangen mit dem Kapital, das in diese Strategien fließt. Also du kannst, früher konntest du halt argumentieren, private Märkte waren ineffizient, weil kaum jemand aktiv drauf war. Mittlerweile hast du so viel Milliardenvolumen in diesen Märkten drin, dass es schon grenzwertiger ist zu argumentieren, dass man irgendwie Blackstone von der italienischen Regierung irgendwelche Telekommunikationskonzerne abkauft. Ist es jetzt wirklich noch ineffizient oder nicht? Und gleichzeitig ist die Return Dispersion riesig. Also die Manager Dispersion, der Abstand zwischen dem besten und dem schlechtesten Manager. Und jetzt macht Private Equity dann Sinn, wenn du halt in die besten Manager reinkommst. Da zweifle ich aber massiv an, dass diese besten Manager für Privatanleger verfügbar gemacht werden. Dementsprechend erziehst du wahrscheinlich nach Kosten, die auch viel höher sind als bei deinen ETFs, erziehst du nach Kosten, wenn du Glück hast, die selbe Rendite vom Markt.
Ja. Und, schön ist auch noch der Satz, erfahrene Anbieter privater Kapitalinvestments wie die britische Schroders sprechen durchaus vom Doppelten der an der Börse üblichen Renditen.
Ja, also ja, Venture Capital zum Beispiel.
Kommt bestimmt vor, ja.
Kommt vor. Gibt auch Manager, die das über längere Zeit schaffen, aber die gehen halt nicht auf die Schroders-Plattform.
Ja.
Deswegen
schwierig. Ja, und dann, als ich dann auch noch Volks- und Raiffeisenbanken und Union Investment gelesen habe in dem Artikel.
Also jetzt
dann,
sind die besten Produkte da.
dann war mir irgendwie klar, dass ich glaube, das ist halt schon für viele, die Finanzprodukte anbieten, echt ätzend ist, dass durch diese in Anführungsstrichen Demokratisierung echt viele langweilige Produkte auf den Markt gekommen sind, die halt auch vernünftig sind und ja, die suchen händeringend nach neuen Produkten, die sie wieder an den Mann bringen können.
Ja, und der Pitch, glaube ich, wird noch sein, dass diese Produkte unkorreliert sind zu deinen ETFs und weniger Volatilität aufweisen, was halt beides falsch ist, sondern du siehst die Volatilität halt nicht so stark, genau. Weil du, wie viel
wird das sein? Wie bei der Immobilie, die ist ja gar nicht.
Genau, die hat keine Volatilität, die Immobilie, richtig. Novonovia ist volatil. weil du halt, du kriegst wahrscheinlich einmal im Quartal einen Preis oder vielleicht gibt es auch Evergreen-Strukturen, die dann einen monatlichen Preis bieten, aber auf das wird es rauslaufen. Dann kannst du diese Preise auch teilweise ein bisschen künstlich anpassen. Dementsprechend, es ist kein Marktpreis, den du siehst. Dementsprechend ist diese geringere Volatilität irgendwie auch so eine Märchengeschichte. Was übrigens, und das muss jetzt an der Stelle noch loswerden, sorry, dass ich gerade so viel rede, aber das ist emotional. Jan Voss hier war auch im Podcast mit Thomas. Ist die Alternativbesetzung, wenn wir beide mal im Urlaub sind. Und dann haben sie beide irgendwie gesagt, und da wollte ich eigentlich noch beide drauf ansprechen, ja, hier, Private Equity ist halt nur deswegen weniger volatil oder die Hedgefonds sind nur deswegen weniger volatil, weil die halt nur einmal im Monat oder einmal im Quartal einen Preis zeigen. Das ist aber eine Lüge. Ich bezichtige beiden der Lüge. Du kannst nämlich den scheiß MSCI World auch einfach nur quartalsweise nehmen. Ist er trotzdem viel volatiler als Hedgefonds. Da hast du immer noch 16-17% Volatilität. Selbst wenn,
wenn du trotzdem die monatliche Rendite von diesem Hedgefonds und die monatliche Rendite von dem ETF miteinander vergleichst, dann hat er tatsächlich eine geringere
Volatilität. Also diese Tatsache, dass nur einmal...
Und dann sind die auch komplett unkorreliert.
Wahrscheinlich
einfach nur dadurch, dass die Linie flach ist von dem einen.
Nö, die steigen ja beide an und das andere steigt auch an, volatiler. Also ich meine dass diese Tatsache, dass du halt nur weniger Preise siehst. Klar kannst du nicht den Daily MSCI World mit was vergleichen, was einmal einen quartalen Preis hat. Dann nimmst du halt aber auch den quartalsweise MSCI World.
Ja.
Dann ist das Ding immer noch volatiler als das andere Zeug.
Ja. Was ich mit unkorreliert meinte, oft sagt man ja, also keine Ahnung, du guckst dir den Chart von einer Rolex an und der ist relativ flach, dann gibt es so einen Sprung und wieder nach unten und so weiter.
So, ja.
Und dann legst du den MSCI World daneben und korrelierst dann und guckst, wie die Korrelation ist, dann ist es natürlich unkorreliert. Aber wenn du dann vom MSCI World auch wieder nur die Jahresrenditen nimmst und die mit den Jahresrenditen eines alternativen Assets vergleichst, dann ist die Korrelation gar nicht mehr so gering.
Das stimmt, wenn du sagst, stale und dann sage ich einfach null, klar, absolut, da hast du recht. Mhm. Also was du machen musst, wenn du sowas vergleichst, Vola, Korrelation, sonst was, du musst einfach dasselbe Sampling nehmen. Wenn du das eine bloß quartalsweise hast, dann nimmst du das andere halt auch quartalsweise und stellst es dagegen. Was Rolex ist aber überhaupt nicht unkorreliert. Hast du mal Rolex-Preise gesehen? Die sind ja richtig runtergekommen seit das Money-Printing. Ja, Bloomberg hat das letztes Mal irgendwann gezeigt. Seit das Money-Printing aufgehört hat, ist... LTIF.
Also, der neue heiße Scheiß.
Ab nächste Woche dann so LTIF-Sponsoring hier im Podcast.
Genau.
Hast
hier noch so ein paar Renditen in das Sheet getan. Achso, du wolltest, glaube ich, noch über den Markt reden, ne?
Genau, darf ich noch über den Markt reden? Es gibt nichts über den Markt zu reden. Eurozoneninflation kam irgendwie heute, gestern kam schon die deutsche. Die Eurozoneinflation so ein Ticken unter den Erwartungen, das war es aber eigentlich schon. Dann kriegen wir heute Nachmittag noch die US-Arbeitsmarktdaten. Die habe ich leider heute noch nicht parat, weil wir heute ein bisschen früher aufgenommen haben als sonst. Dauert es noch 1,5 Stunden, jetzt ist erst 1 Uhr. Der Markt ist im Minus seit Jahresbeginn, haben wir auch schon drüber gesprochen. Apple ist jetzt 3% year-to-date down.
Das ist zwei. Der EBBL, das Ticker-Symbol von Apple.
Apple, ja genau, Apple, Appleboy. 3% down nach zwei Downgrades von zwei Banken. Ja, das ist eigentlich alles. Ich glaube, es wird ab nächste, übernächste Woche erst wieder richtig spannend am Markt. Das ist ja immer noch so eine halbe Feiertagswoche. Mhm. Wobei ich schon die ersten Statistiken gesehen habe, weißt du, letztes Jahr kamen die überall auf allen Instagram-Kanälen alle. Die ersten 5 Tage, die definieren das ganze Jahr. Wenn die ersten 5 Tage genauso verhält sich der Markt dann auch, die sehe ich irgendwie nicht mehr, diese Statistiken. Also die Leute, die das letztes Jahr alle propagiert haben, ey, 5 Tage, wir sind ab, der ganze, wird ein Abjahr, habe ich jetzt noch nicht gehört. Jetzt sind wir fast 5 Tage, wir sind down. Wird das jetzt ein Down-Jahr oder?
Ja, müssen wir mal ausrechnen, ich fand das immer eine sehr interessante Statistik. Die Prognose für den nächsten Tag ist der Kurs von heute. Die beste Prognose.
Ist so.
Ja. Aber das nimmt natürlich stark ab mit jedem Tag.
Ist richtig, genau. Deswegen siehst du, wenn du die Preise korrelierst, nicht die Renditen, dann siehst du eine krass Korrelation bei fast plus eins und die nimmt dann so langsam ab.
Und wenn du dann plus 52 Wochen nimmst, dann hat das wahrscheinlich gar nichts mehr miteinander zu tun.
Doch immer noch, weil der, also ist deutlich schwächer, aber halt immer noch in dem Sinne, weil eine Aktie oder ein Index jetzt nicht irgendwie 80% fällt normalerweise innerhalb von einem
Jahr. Ja, okay.
Eine Aktie schon, wenn man irgendwie PayPal anschaut oder Oatly oder so, aber.
Ja. PayPal habe ich übrigens nicht mehr im Portfolio.
Hast du verkauft?
So, ja, einfach random. Ich hatte da keine Lust mehr drauf.
Ja,
ist weil heftig. Alle sagen ja, seitdem die so lange stagniert schon, kann sie ja gar nicht mehr weiterfallen, ne?
Das ist richtig. Aber haben wir ja schon gesagt, die Aktie kann jeden Tag 90% fallen, bis zum Ende aller Zeiten in der Theorie.
Ja, aber das glauben viele nicht.
Ja, aber PayPal ist, glaube ich, wirklich so eine Aktie, wo, also Oatly mache ich immer so Spaß, weil da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Investoren, die viel Geld in Oatly investiert haben. Aber PayPal, wenn man so Social Media glauben darf, da sind einige Leute massiv investiert und massiv im Minus. Also das ist kein Spaß für viele.
Ja. Keine Anlageempfehlung.
Keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung, genau.
Keine Anlageberatung, ja. Gut.
So.
Sind wir am Ende?
Ja, eine halbe Stunde haben wir noch, oder?
Ach so, ja, stimmt. Worüber wollen wir denn jetzt die nächste halbe Stunde noch reden?
Ich glaube, wir müssen Schluss machen, oder? Wir haben jetzt, ich sehe es hier nicht, aber wir haben wahrscheinlich schon über eine Stunde jetzt, oder?
Ich glaube, Thomas scharrt auch schon mit den Hufen, er will wieder an seinen Schreibtisch.
Oh, du blockierst noch sein Büro. Das wollen wir sein Büro. Auf gar keinen Fall.
Das müssen wir jetzt mal wieder freigeben. Und mein Magen knurrt, was du nicht wusstest. Ah, das muss ich übrigens noch erzählen. Ich habe extra für dich ein Jobinterview verschoben, damit wir das heute aufnehmen können.
Wo bewirbst
also
du dich?
Props an die Person, die sich bei uns beworben hat. Ich will es jetzt nicht sagen, falls sie Marktgeflüster hört. Da sind wir dir sehr dankbar.
Bin dir sehr dankbar, dass du extra, das hat nämlich Thomas mir noch gesagt, als ich gesagt habe, ich will dir mal 11:30 zum Aufnehmen vorschlagen, hat Thomas gesagt, alles, was mit Markus Mittagessen,
das ist ganz das zweite
schwierig,
Argument.
Ganz genau. Schwierig.
Ja. Pünktlich um 12 werde ich zum Nicht-Frühstücksdirektor. genau.
Dann vielen herzlichen Dank.
Ist jetzt schon zu Ende.
Markus, dass du deine Mittagspause geopfert hast für den Podcast hier. Vielen Dank,
gerne.
Dass ich auch endlich mal wieder in Originalbesetzung mit dir hier zusammenkommen durfte.
Ja, wurde auch wirklich mal wieder Zeit.
Wurde auch wirklich mal wieder Zeit. Und wie ein Jahr kann eigentlich gar nicht besser starten.
Ja, das ist doch jetzt ein Indikator für das nächste Jahr.
Genau. Jetzt geht's nur noch weg.
Gut, dann hoffen wir, ihr hattet eine kurzweilige halbe Stunde und wir sind weg.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Podcast.